Hey, prima, Sie waren vom ersten Irakkrieg bis ins letzte Jahr in Palästina, in Israel als Korrespondent. Der Eindruck, der Sie am meisten verfolgt über diese Jahre hinweg, was wäre das?
Ich glaube, am meisten verfolgt mich der Eindruck der Hoffnungslosigkeit. Oder aber der Eindruck, dass man immer mal wieder Hoffnung schöpfte, die danach enttäuscht wurde. Wir können uns alle doch, glaube ich, ganz gut erinnern an die Unterzeichnung des Oslo-Vertrages auf dem grünen Rasen beim Weißen Haus. Und wir waren damals in einem wunderschönen Hotel der American Colony in Jerusalem und haben das gefeiert. Es war ein wundervolles Ereignis. Da waren auch viele Israelis von West-Jerusalem ins arabische Jerusalem hinübergekommen und wir feierten das ausgelassen und fröhlich. Naja, und danach gab es eigentlich nur einen Rückschlag nach dem anderen, sodass man, wann immer es irgendwelche anderen fröhlichen Ereignisse gab, zum Beispiel dann 1995 beim Interimvertrag oder dann, als man zumindest Camp David als Termin vor Augen hatte, immer wieder das Gefühl hat, naja, vielleicht geht es weiter. Die Wahl von Barack als Ministerpräsidenten, naja, geht es weiter. Und danach kamen die Schläge. Und diese Schläge haben im Nachhinein ein viel, viel größeres Gewicht als die Momente der Hoffnung.
Wenn ich denke ich an Israel in der Nacht sozusagen, habe ich Begriffe wie Roadmap, habe ich Dialogprozess und so weiter und so weiter. Also wir werden ja bombardiert mit Prozessworten und mit Hoffnungsworten. Steckt da was hinter aus Ihrer Erfahrung, 18 Jahre dort? Wenn ich Roadmap höre, ist das mehr als eine Verhandlungsdiplomatie? Verbindet sich da was mit für die Menschen?
Also wir haben ja vor allen Dingen immer zunächst mal vom Friedensprozess gesprochen. Und wie oft hat die Redaktion angerufen und mich dann gefragt, ja, nützt das jetzt dem Prozess des Friedens oder schadet das? Bis ich irgendwann den Eindruck hatte, wenn man den Begriff Frieden zu oft verwendet, dann missbraucht man ihn. Deswegen habe ich dann nur noch vom Ausgleichsprozess gesprochen und keineswegs mehr von Frieden. Und sehr oft ist mir dann eben auch so ein Begriff wie Roadmap einfach, ja, der bleibt einem in den Fingern hängen, wenn man ihn tippen will. Weil man das Gefühl hat, da werden gestanzte Begriffe genutzt, die die Wirklichkeit nicht mehr treffen können. Wir haben es mit einer palästinensischen Autonomie zu tun, einem Weg zum Frieden über bestimmte Punkte, einer Roadmap eines Friedensplanes. Wir haben eine Unterteilung der palästinensischen Gebiete in bestimmte Zonen. A-Zone, da sollen die Palästinenser vollkommen alleine mächtig sein. B-Zone, da gäbe es zwar die Autonomie der Palästinenser, aber die Israelis hätten die militärische Sicherheitshoheit. Und C-Zone, das sei nun das Gebiet, wo alleine die Siedler und die Israelis die Hoheit hätten. Aber wenn man sich es auf der Straße dann genau anguckt, ist es alles israelisch. Und die Palästinenser dürfen durch Tunnel von A nach B fahren, aber haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu bewegen. Und wenn man sieht, was ein palästinensischer Ministerpräsident für ein Ministerpräsident ist, dann hat dieses Amt mitnichten irgendwas gemein mit irgendeinem anderen Ministerpräsidenten auf dieser Welt. Die Autonomiebehörde ist kein Staat, auch wenn sie Ministerien hat. Und ich habe an mehreren Beispielen in diesem Buch auch das deutlich gemacht, wie ein Wirtschaftsminister oder ein Innenminister machtlos ist.
18 Jahre Korrespondent, das heißt, 18 Jahre lang haben Sie geschrieben. Jetzt danach nochmal ein Buch darüber. Man könnte ja sagen, alles, was ich zu sagen hätte, habe ich in Artikeln verpackt. Dieses Buch ist ja mal ein sehr persönliches, also nicht das, was Sie in der FAZ geschrieben haben. Warum schreibt man nachhinein so ein Buch?
Zwei Gründe gab es da bei mir. Einmal war ich schon ohne meine Familie und die Familie schon nach Rom umgezogen und ich hatte plötzlich wesentlich mehr Zeit und ich hatte auch das Gefühl, auf irgendeine Art und Weise zu einem Abschied zu kommen zu müssen. Ich suchte eine Möglichkeit, ein Kapitel abzuschließen. Und das tut man ja am besten, indem man sozusagen den Rucksack packt und das, was man mitnehmen will, reintut und das, was man da lassen will, draußen lässt und sich quasi Rechenschaft abgibt über das, was man erlebt hat. Das ist das eine. Und das andere aber ist und geht viel tiefer, der Umstand, dass ich den Eindruck hatte, diese 18 Jahre haben so tiefe Rillen in mein Gemüt geritzt, dass ich mir selber in irgendeiner Weise auch darüber klar werden kann, wie gesund komme ich eigentlich aus diesem Lande heraus. Oder wie sehr hat mich das, was ich da an Traurigkeit und Trostlosigkeit miterlebt hat, geprägt, dass ich womöglich gar nicht so richtig mehr der fröhliche Mensch sein kann, der ich doch eigentlich mal gewesen bin. Und deswegen habe ich in dem Buch auch vor allen Dingen die Sachen zusammengefügt, die nun nicht das beinhalten, was in der Zeitung normalerweise steht, wo man ja nüchtern und sachlich Bericht erstattet und der Chronistenpflicht genügen soll, sondern ich habe die Dinge, hineingeschrieben, die mich persönlich auch bewegt haben. Dinge, die mit meiner Familie zu tun haben, die mit den heiligen Plätzen zu tun haben, die mit meinen theologischen Erkenntnissen zu tun haben oder die in irgendeiner Weise sich in der Archäologie widerspiegeln könnten. Also die damit zu tun haben, nach den Plätzen zu fragen, warum Israel eigentlich sein muss oder was Palästinenser für Rechte dort eigentlich haben. Also alles das, was tiefer geht, was ein FAZ-Artikel normalerweise ausmacht, das habe ich versucht, auch in dem Buch zusammenzutragen.
Sie machen ja auch kein Geheimnis in dem Buch. Sie sind bekennender, praktizierender Christ. Was für einen Geschmack hat jetzt das Wort Heiliges Land für Sie?
Ja, das Buch heißt wahrscheinlich nicht ohne Grund Unheiliger Krieg im Heiligen Land. Denn aus meiner Erfahrung gibt es eben doch eine ganze, ganze Menge von gewissermaßen heiligen Plätzen. Wenn ich mir den Platz des Tempels anschaue oder das Katharinenkloster auf dem Sinai, um so ein bisschen über die Grenzen hinauszugehen, oder aber das Massabas-Kloster oder aber der See Genezareth, also die Plätze, die wir heute als das fünfte Evangelium gerne bezeichnen, die Plätze, an denen Jesus gelebt hat, dann gibt es da immer wieder diese Momente, die Plätze, an denen man auftankt und das Gefühl hat, hier werde ich beschenkt. Hier schimmert noch so ein bisschen heiliges Geschehen nach oder hier duftet irgendwie noch das heilige Geschehen nach. Und diese Plätze werden dabei immer mehr in Mitleidenschaft gezogen. Und diese Plätze müssen leiden. Und ich glaube gerade, wir Christen tun viel zu wenig dafür, dass diese Plätze ihre Heiligkeit behalten können, weil wir letztendlich in Europa weit weg davon sind. Uns ist vielfach egal, was mit dem Konflikt passiert. Uns ist vielfach egal, was mit Israel, dem Heiligen Land, mit den palästinensischen Gebieten geschieht. Das ist weit weg. Das haben wir als Kinder irgendwo in den Büchern gelesen. Das schwirrt irgendwie unseren Köpfen rum. Aber der Platz selbst und das Leiden dort selbst, die Unheiligkeit des Konfliktes, der die Menschen zerreißt und zwar auf beiden Seiten, hoffnungslos macht, ohne irgendeine Aussicht auf Besserung zurücklässt, das ist doch weit weg. Und deswegen dachte ich, müsste man das eigentlich schreiben und das ist das, was mich auch heute noch bewegt.
Wenn ich das Buch lese, lese ich einen sehr involvierten Korrespondenten, der auch davon erzählt, dass das hier alles nicht nur ein Berichtsobjekt ist, das Land, in dem er sich gerade befindet, sondern ja auch, da gibt es Menschen, da gibt es Bekannte, da gibt es ja auch Konflikte. Das ist ja auch etwas, was Sie sehr offen erzählen. Wie hält man die Balance zwischen, ja, da lebe ich, das ist Teil meiner Welt und das ist Berichtsobjekt. Da muss ich auch in gewisser Weise ja ein bisschen mich raushalten können.
Es gibt ja wahrscheinlich mehrere Zugänge, wie ein Korrespondent arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich auch 18 Jahre lang hätte gut in Tel Aviv zurückziehen können. Man hätte in einem wunderschönen Haus wohnen können mit Blick aufs Meer. Und man hätte gewissermaßen zwischen Montag und Freitag die Konflikte des Nahen Ostens genießen oder abhandeln können, sollen, müssen. Ich aber und meine Familie, wir haben in Jerusalem sozusagen im Zentrum des Konflikts gelebt und wir haben ihn auch nie verlassen. Und wenn die Panzer schossen und die Israelis die palästinensischen Angriffe zurückgaben in Beit Jalla oder wenn die Terroranschläge in Jerusalem waren, dann haben wir die immer mitbekommen. Wir haben sie gehört, wir haben sie miterlebt und wir sind mitten da drin gewesen. Und aus dieser Nähe heraus kommt natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass man einseitig wird oder dass man nur emotional wird. Und ich habe versucht, möglichst minutiös und möglichst kühl, aber doch leidenschaftlich beide Seiten zu beschreiben, beide Problemkreise in meiner Berichterstattung wiederzuspiegeln und immer auch das Leiden des jeweils Einzelnen im Blick zu behalten. Also nicht nur Strukturen und rote Fäden, sondern eben auch ja, das Leid eines Menschen, der einen Angehörigen bei einem Selbstmordanschlag verloren hat oder aber die Familie, die ihr Land verliert oder die womöglich ihren Geldgeber verliert, weil er ungerechtfertigterweise in Verwaltungshaft genommen wird in den palästinensischen Gebieten. Ungerechtigkeiten auf beiden Seiten. Also leidenschaftlich, ja, aber zugleich eben und damit auch parteinehmend, gewiss, aber gleichermaßen für beide Seiten.
Haben Sie was geändert in dem Land in den 18 Jahren?
Ob ich etwas geändert habe? Na, gewiss nicht. Glaube ich nicht. Wir haben natürlich unsere kleinen Hilfsprojekte gehabt. Also meine Frau hat eine Diabetikergesellschaft gegründet. Ich habe als Johanniter hier und da versucht zu helfen. Wir haben andere Menschen an Plätze gebracht, wo man helfen kann. Wir haben Personen im Gazastreifen unterstützt. Wir haben hier und da Kleinigkeiten gemacht, aber letztendlich ist es, glaube ich, das Wichtigste gewesen, und das hat einem dann den Abschied noch mal mehr schwer gemacht, deutlich zu machen, ich bin da, und den Gesprächspartner, der leidet, diesem Gesprächspartner, der leidet, zuzuhören. Das war wichtig, dabei zu sein und Zeugnis ablegen zu können für das eine und das andere. Das war entscheidend. Womöglich auch deutlich zu machen, dass man als Deutscher eine besondere Verantwortung hat. Gegenüber den Israelis wie den Palästinensern. Das war sicherlich wichtig. Aber verändern kann man da wenig.
Und wird das Schreiben in Deutschland?
In Deutschland gewiss. In Deutschland ganz gewiss. Ich glaube schon, das merke ich jetzt auch an den Reaktionen auf das Buch, da hat man eine ganz verschworene und sehr, sehr große Leserschaft, die ich über diese Zeit hinweg treu an meiner Seite wusste. Und wo, wann immer auch irgendwelche Anfeindungen von der einen oder anderen Seite kamen, dann auch gleich korrigierende Leserbriefe, die sagten, nein, also der Bremer macht das doch ganz gut. Deswegen habe ich schon den Eindruck, ich konnte tatsächlich eine gewisse Zeit lang die Berichterstattung aus dem Heiligen Land mitprägen. Auf eine vielleicht tiefere Art und Weise als viele andere Zeitungen. Also differenzierter, grundsätzlicher, auch eben in die Theologie hineinführend. Und nicht nur bei den Tagesereignissen stehen bleibend.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.